Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar und dem wahrscheinlich wichtigsten Tier in der Geschichte der Menschheit. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, aber nicht nur das, sondern noch viel mehr. Geschichten von und mit Pferden habe ich für Sie. Wir werden Pferdemädchen treffen, die von Tiermuskeln und Wind im Haar schwärmen, außerdem Gauchos in Uruguay, und wir lassen den erotischen Pferdefantasien freien Lauf. Die Liebe vom Mensch zum Pferd ist ja schon 6000 Jahre alt, eine wechselvolle Geschichte, die aber gerade wieder auf einen kulturellen Höhepunkt zusteuert. Das könnte man jedenfalls denken, wenn man sich das Genre Pferdefilm oder Buch anschaut. Letzten Monat ist der neue Immenhof-Film, ein Klassiker des Pferdefilms, ins Kino gekommen. Eher für Erwachsene war der sehr sehenswerte Film The Rider, der letztes Jahr erschienen ist. Noch auffälliger ist der Pferdeboom allerdings auf dem Buchmarkt. Nächste Woche erscheint Julie C.'s Anleitung für Pferde. Das wiederum hat verhindert, dass Karen Duwe ebenfalls ein Pferdebuch geschrieben hat. So hat sie es jedenfalls hier im Deutschlandfunk Kultur erzählt. Den beiden zuvor gekommen ist Jenny Friedrich Frexer. Auch die Journalistin hat ein Buch über Pferde geschrieben. Pferde heißt es dann auch, und zum Interview ist sie passend zum Thema in Reiterhosen erschienen. Eine Zwischenstation auf dem Weg zum Stall. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, so viele Neuerscheinungen zum Thema Pferde. Was hat Sie denn motiviert, ein Pferdebuch zu schreiben? Was wollten Sie erzählen?
Na, ich habe irgendwann festgestellt, dass Pferde so das sind, was immer in meinem Leben gewesen ist. Also von Kindheit an eigentlich bin ich geritten und hatte mit Pferden zu tun. Habe in der Zwischenzeit wahnsinnig viele andere Sachen auch ausprobiert. Und die Pferde waren aber das, wo ich immer wieder zurückgekehrt bin und was ich nie aufgegeben habe irgendwie. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mich damit mal befassen und das einfach aufschreiben, was daran so besonders ist.
Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch viele unterschiedliche Aspekte zum Thema. Ganz viel Platz nimmt aber das Reiten ein, also vor allen Dingen auch das Ausreiten. Warum begeistert Sie das Reiten so?
Also mich begeistert tatsächlich am meisten das Ausreiten. Ich bin unglaublich gern mit Pferd in der Natur unterwegs. Aber Reiten ist natürlich eine sehr körperliche Sache und auch mit sehr vielen unterschiedlichen Tempo-Einstellungen quasi verbunden. Also es ist was ganz anderes, ob ich im Schritt gemächlich durch einen Wald reite oder ob ich schwungvoll über ein Feld trabe oder richtig eine Strecke galoppiere. Also man ist in so ganz, ganz unterschiedlichen körperlichen Zuständen beim Reiten.
Und man, das ist ja dann der reine Sportaspekt.
Ne? Das ist der reine Sportaspekt, genau. Und man ist natürlich aber in Kommunikation mit dem Tier. Und zwar mit dem Körper und mit seinem ganzen Selbst im Grunde, weil man kommuniziert permanent mit diesem Pferd.
Kommunikation, da ist man ja auch ganz schnell bei der Beziehung, die man zu dem Pferd hat, die bei vielen Leuten ja auch sehr, sehr eng ist. Was ist das für eine besondere Beziehung, diese Mensch-Pferd-Beziehung?
Das ist schwer zu erklären, weil die wirklich aus so vielen Aspekten besteht. Also was ich an Pferden unglaublich rührend finde, ist, wie offen und vorsichtig die erstmal sind. Es sind ja sehr große Tiere, also für Leute, die mit Pferden nichts zu tun haben, haben die auch was Erschreckendes, auch in ihrer Schnelligkeit und so. Aber eigentlich sind es sehr sanfte Tiere, und wenn man sie kennenlernt, dann kommen sie einem eigentlich auf so eine berührende Art sehr vorsichtig näher und geben einem eine Chance, sich kennenzulernen. Und das macht unheimlich Spaß, wenn man irgendwann merkt, man kann auch die Art, wie Pferde kommunizieren, irgendwann besser verstehen. Und die Pferde bemühen sich umgekehrt, auch einen selbst zu verstehen. Also es ist wirklich ein Mensch-Tier-übergreifendes Verständnis. Und das sind unheimlich schöne Augenblicke, die man da haben kann.
Also ich habe auch persönlich das Gefühl, da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Ich habe selber eine ganz kleine Pferdevorgeschichte. Ich bin in den 80er Jahren mal geritten, und da war das so in dem Reitstall, in dem ich war. Also da sollte man dem Pferd zeigen, wer der Chef ist, und immer schön die Zügel kurz halten, also englischer Stil. Und wenn ich jetzt in den letzten Jahren noch mal geritten bin, das war meistens im Urlaub, da war das total anders. Da ging es also tatsächlich auch um, dass man die Signale des Pferdes sehen sollte, dass man lernen sollte, das Pferd zu verstehen. Und selbstverständlich sollte das Pferd dann auch am langen Zügel gehen. Ist es tatsächlich so, dass sich in unserer Beziehung und der Wahrnehmung des Pferdes was geändert hat?
Das hat sich wahnsinnig verändert. Also ich habe als Kind auch noch sehr autoritäre Reitlehrer zum Teil gehabt, wo das wirklich auch so war, so setz dich durch und fass da mal richtig an. Und das Verständnis für Pferde hat unglaublich zugenommen. Ist ein bisschen so wie mit Kindern, also wie sich auch die antiautoritäre Erziehung irgendwann mehr durchgesetzt hat, dass man irgendwie verstanden hat, dass es vielleicht leichter ist, mit jemand anders zu kommunizieren, wenn man nicht Gewalt androht oder sich in so eine überlegene Position begibt. Gleichzeitig, was man immer noch braucht, ist so eine Haltung oder Klarheit. Also das ist jetzt auch nicht alles so wischiwaschi heute. Das muss man sich auch so nicht vorstellen. Also Pferde wollen auch, dass man eine klare Haltung einnimmt und auch sagt, was man will. Sonst nehmen die einem auch nicht ernst. So, also man muss schon eine bestimmte selbstbewusste Position vertreten, um mit denen gut umgehen zu können. Aber es ist halt viel, viel zugänglicher geworden, als das so in den alten Reittraditionen der Fall ist.
Mhm. Ganz früher, vor den 80er Jahren, waren Pferde ja auch noch ein Zeichen für Macht. Das sieht man ja zum Beispiel an den vielen Reiterstandbildern, die man ja immer noch in den Städten sieht. Man hat mit Pferden Kriege gewonnen, ganze Kontinente erobert und man hat sich mit ihnen fortbewegt und das Feld beackert. Ohne Pferde ist unsere Geschichte eigentlich gar nicht denkbar. Warum beginnt man eigentlich erst jetzt, diese wichtige Beziehung zwischen Mensch und Pferd aufzuarbeiten?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht braucht das einfach eine Weile. Also dieser wirkliche Umschwung, der hat ja im Grunde so mit dem Aufkommen des Autos begonnen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und richtig fand er statt so nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch die Armeen ihre Pferde abgeschafft haben. Also da war das Pferd eigentlich als Arbeitstier dann vorbei und wurde Freizeitpferd. Und ich habe den Eindruck, vielleicht hat das auch ein bisschen den Raum aufgemacht, um sich überhaupt noch mehr mit dem Tier an sich und nicht mit dem funktionalen Aspekt des Pferdes als eben als Fortbewegungsmittel, als Arbeitstier oder so zu befassen, was einfach funktionieren musste, sondern wo eine größere Möglichkeit war, sich dem Wesen des Pferdes eigentlich zu nähern.
Kann man denn dann auch sagen, dass jetzt die große Zeit der Pferde vorbei ist? Sie werden ja eigentlich nicht mehr gebraucht. Pferde sind ja so fast wie ein Freizeitgerät. Also sie sind auf jeden Fall ein Luxus. Spielen die eigentlich noch eine wichtige Rolle für uns?
Ja, Historiker haben oft schon so einen Abgesang auf die Pferde betrieben, eben weil die nicht mehr so wichtig sind im Alltag. Gleichzeitig muss man sagen, dieser Umschwung ist eigentlich für Pferde ein Glücksfall gewesen, weil die müssen nicht mehr in Kohleminen schuften oder Droschken ziehen oder so, sondern die sind jetzt eher für den Freizeitsport da. Ich weiß nicht, also es gibt viel mehr Pferde als früher, weil sich das auch mehr Leute leisten können. Also Freizeitreiterei hat sich unglaublich ausgebreitet. Also gerade in Deutschland, was wirklich ein Pferdeland ist, werden unglaublich viele Pferde wirklich gehalten.
Also es gibt unglaublich viele Reiter, aber vor allen Dingen sind es ja Reiterinnen. Also was sich ja auch geändert hat, ist, dass Männer nur noch ganz selten reiten. Also man sieht sie noch bei den großen Turnieren. Aber wer jemals einen Reitstall von innen gesehen hat, der weiß, dass da 90% Frauen und Mädchen rumlaufen. Warum ist das so?
Das fand ich eigentlich die interessanteste Frage bei den Recherchen zu meinem Buch. Also das ist so die Pferdemädchen, das ist ja das Bild, was schon seit Jahren durch die Medien geistert. Und es stimmt auch tatsächlich. Also 74% der Reiterinnen in Deutschland sind Frauen oder Mädchen und der Rest nur Männer.
Das geht ja noch. Das sind ja immerhin fast 25%.
Das geht noch, aber das ist doch ein eindeutiges Übergewicht der Frauen. Die spannende Frage fand ich eigentlich, es wird oft festgestellt, dass die Frauen das machen, gerätselt, warum reiten die Frauen? Und ich bin während der Arbeit an dem Buch drauf gekommen, dass gleich interessant eigentlich die Frage ist, warum reiten die Männer nicht mehr? Also warum zieht die da eigentlich nicht hin, obwohl die doch über Jahrtausende diejenigen waren, die in den Heeren, auf dem Feld und so vor allen Dingen auch mit den Pferden gearbeitet haben. Also Pferde waren früher Männertiere, jetzt sind es, wo es Freizeittiere sind, Frauentiere geworden. Und der Frage gehe ich in dem Buch auch nach. Also der Geschlechteraspekt ist sehr interessant.
Was ist denn die Antwort? Warum reiten denn die Männer nicht mehr?
Also ich traue mich nicht, eine direkte Antwort zu geben, die den einen Grund benennt. Ich glaube, es zieht sich aus vielen Sachen zusammen. Ich glaube, dass in dem Moment, wo das Auto aufkam, das auch tatsächlich erstmal interessanter war, weil es einfach schneller war und neu und so weiter. Und man wollte ein Auto haben. Und Männer hatten den Zugang auch zu den Autos dann. Den hatten die Frauen zum Beispiel auch damals noch nicht. Ich glaube tatsächlich, als dann auch mehr Frauen anfingen zu reiten, wurde es anscheinend irgendwie auch unattraktiv für Männer.
Aber was denken Sie denn, was die Mädchen und die Frauen am Pferd reizt? Also ist es dieser Aspekt, dass das ein Herrschertier ist? Ist das das Sportliche oder vielleicht auch diese enge Beziehung, was ja dann wieder so ein typisches Frauenthema wäre?
Ich denke, es ist all das und ich denke, es ist vor allen Dingen die Möglichkeit, dass man das zusammen haben kann. Also ich glaube, Reiterin sein ist ein Role Model für Mädchen, weil da steckt Mut drin und Abenteuer und was können. Man kann nicht einfach reiten, ohne das zu beherrschen. Es steckt sicher auch der Machtaspekt drin, dass es einfach auch eine Befriedigung ist, wenn man zurechtkommt mit so einem großen Tier, wenn das das macht, was man möchte. Aber gleichzeitig sind eben auch diese weichen Dinge vorhanden, also die Beziehung zum Pferd, die Nähe, das kann man als typisch weiblich beschreiben, aber ich würde sagen, das ist eigentlich was eher Menschliches.
Nun gibt es ja auch unendlich viele Jugendromane zum Thema Pferd. Also Bille und Zottel ist zum Beispiel so eine Klassikerreihe. Steckt das da auch drin, dieser Aspekt? Ist das auch eine Emanzipationsgeschichte, die da in diesen
Büchern steckt? Sie meinen, ob das in den Büchern steckt?
Ja.
Ja, unbedingt. Also in diesen Büchern, ich habe Bille und Zottel auch verschlungen als Kind. Über die literarische Qualität kann man natürlich streiten, aber was in all diesen Mädchenbüchern, Pferdebüchern schon immer der Fall ist, ist, dass es eine sehr starke Protagonistin gibt, nämlich dieses Mädchen, das reitet oder das ein Pferd hat oder ein Pferd haben möchte oder so. Und wenn man sich die Jugendbücher der letzten 50, 60 Jahre anguckt, da gab es ja nicht so wahnsinnig viele Mädchenfiguren am Anfang. Es gab klar Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter, diese Astrid Lindgren-Charaktere. Aber das ist erst so in den letzten 10, 20, 30 Jahren gekommen. Und die Pferdebücher waren tatsächlich der Vorreiter dieses Genres, dass Mädchen Heldinnen waren, ganz bewusst in den Büchern. Und ich denke, dass das auch sehr attraktiv gemacht hat.
Sagt Jenny Friedrich Frexer, Autorin des Buches Pferde, das gerade bei Hansa erschienen ist. Und darin findet man nicht nur schöne Pferdetexte, sondern auch vor allen Dingen schöne Pferdebilder. Frau Friedrich Frexer, danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Wir steigen wieder auf den Rücken der Pferde, der ja, wir haben es vorhin im Interview gehört, in der Vergangenheit meistens von Männern besetzt war. Und da gab es einige besonders Freiheitsliebende, die das Reiten zum Beruf gemacht haben. Die Gauchos, die südamerikanischen Rinderhüter, galten als Herren der Pampa, hoch zu Ross, einsam dem Horizont entgegenstreifend. In Argentinien und Uruguay gehören sie zur nationalen Identität. Ihr Leben wurde besungen und oft auch verklärt. In ihrer Hochzeit im 19. Jahrhundert. Fragt sich, ob es sie auch heute noch gibt oder ob auch sie das Pferd gegen das Auto eingetauscht haben. Anne Herberg hat sich in Uruguay auf die Suche gemacht.
Von den Pappeln kreischen die Papageien, Moskitos gehen auf Jagd, die Luft schwirrt vor Hitze. Doch die beiden stehen einfach nur da und blicken sich an, der Mann und das Pferd.
Wenn sie wild sind, noch ungezähmt, nur vom Wasser und den Vögeln berührt, beginne ich zuerst langsam mit ihnen zu reden. Manche sind wie Stiere, andere stolz, wieder andere Bocken. Jedes Pferd ist eine Welt für sich, wie wir Menschen auch. Das Pferd muss dich nicht verstehen, du musst das Pferd verstehen.
Carlos Alfredo Urigoiti Risotto ist auf dem Pferderücken aufgewachsen. Hier auf den weiten Graslandschaften und unter den endlosen Himmeln von Uruguay. Einst ein Land von Rindern, erst die Gauchos hätten daraus eine Nation von Menschen gemacht, heißt ein Sprichwort.
Man muss diese von unrasierten Bärten und langen Haaren umgebenen Gesichter gesehen haben,
schrieb ein deutscher Reisender im 19. Jahrhundert über die Cowboys der Pampa.
Um die ungezügelten und kühnen Charaktere zu verstehen, welche aus dem Kampfe des isolierten Menschen mit der wilden Natur hervorgehen.
Carlos Alfredo sieht um einiges harmloser aus. Er ist rasiert, die Haare ragen in kurzen Stoppeln unter der Boina hervor. Die traditionelle Baskenmütze muss sein, genauso wie das geknotete Halstuch und die Bombacha-Hose, die unten eng zusammenläuft, damit sie beim Reiten nicht hochrutscht. Und dass er ein echter Gaucho ist, das beweist schon sein Frühstück.
Wir stehen um 16:30 auf, brühen uns einen Mate-Tee auf und machen ein Asado.
Ein Asado, also grillen, um 16:30 früh.
Claro, se hace en la madrugada.
Ja, du machst ein Feuerchen, grillst dir ein Rippenstückchen, dazu ein Gläschen Wein und an die Arbeit. Die verlangt dir viel ab.
Und dann, wenn er sich plötzlich hoch auf das Ross schwingt und tatsächlich das Lasso schwingt und die Kühe vor sich hertreibt, durch das Gatter im Staub der roten Erde, dann spürt man, er trägt es in sich, das Blut des Cowboys. Auch wenn er heute keine Jineteadas mehr bestreitet, wie das Rodeo Südamerikas genannt wird, Carlos Alfredo bestritt den Prado, die Weltmeisterschaft der Gauchos.
Nunca tuve miedo, ¿no? Yo en mi caso peso 60 kilos.
Angst hatte ich nie. Und ich mit meinen 60 Kilo saß auf Pferden über 400 Kilo. Aber wenn es losgeht, vergisst du alles. Es ist ein Sport voller Adrenalin. 12 Sekunden, die du durchhalten musst. 12 Sekunden fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Es ist eine Frage des Kopfes, der Konzentration.
Zwei Hufschläge bekam er an den Kopf. Danach hörte Carlos Alfredo auf. Heute, sagt er, versuche er Pferde nicht mehr zu bezwingen. Wer aggressiv sei, könne niemanden zähmen. Dann streckt er die Hand aus zu Petiso, einem rotbraunen Schecken, schon etwas wackelig auf den Beinen.
Das ist mein Companiero. Seit ich denken kann, kommt er immer mit. Als ich ein Kind war, hat er mich zur Schule getragen, jeden Tag 20 Kilometer hin und wieder zurück. Er gehört zur Familie. Und seine Wurzeln zu bewahren, das ist wichtig hier auf dem Land.
Die Wurzeln, den Kontakt zur Erde. Es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Die Ländereien gehören heute Brasilianern, Deutschen oder Chinesen. Viele Gauchos reiten Pickups. Maschinen ersetzen Menschen und Tiere. Carlos Alfredos Vater, Carlos Raúl, zog noch umher, von Estancia zu Estancia, um seine Dienste anzubieten. Schlief unter einem Strohdach oder an den Pferderücken gelehnt unter den Sternen. Die Herren der Pampa waren sie trotzdem nie, sagt der alte Gaucho.
Damals gab es nicht die Annehmlichkeiten von heute, Telefon, Fernsehen. Wir waren sehr arm. Ich bin aufgewachsen im Schein der Öllampe, dem Geruch des Dochtes aus Pferdehaar. Die Distanzen waren weit. Tagelang waren wir unterwegs. Bei Regen blieb der Karren stecken. Es gibt Dinge, die sind heute besser, andere schlechter.
Heute wacht er, als erster Angestellter der Hacienda-Besitzerin, über 3000 Hektar. Zum Leben hat er genug. Sein Sohn Carlos Alfredo hat studiert. Und trotzdem sitzen sie am liebsten hier, unter dem alten, knorrigen Ombu-Baum, neben der Pferdeweide. Sie brauchen nicht viel, die Gauchos von Uruguay.
Ich sage immer, ein Nachmittag auf dem Land, das kannst du nicht bezahlen. Wenn die Sonne sich senkt, alles in dieses goldene Licht taucht, dazu die Geräusche der Tiere, die anfangen zu singen und zu zirpen, das Wiehern eines Pferdes und dann der Himmel voller Sterne, ein Feuerchen, ein Stück Fleisch auf dem Grill oder ein Sommerregen und der Geruch von nassem Heu, frittiertem Gebäck und Mate. Das sind Sachen, die die Stadtmenschen vielleicht gar nicht wertschätzen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hey, wer ist das denn?
Quietscht gar nicht.
Jungsbund, hier ist kein Platz mehr.
Hey, hau ab.
Was? Wohin denn? Hauen Sie doch ab. Außerdem bin ich nicht mehr so gut auf dem Bein.
Aha, kaputter Stahltisch?
Wie bitte?
Stativ, Elektrogrill?
Ach, sowas habe ich nicht dabei, falls Sie das meinen.
Apropos dabei haben, so machst du vielleicht eine Zange. Ich bin eigentlich noch ganz in Ordnung. Mein Deckel ist nur etwas verbogen.
Jedenfalls, mein Name ist Klaus. Mit wem habe ich hier die Ehre?
Zwei Turnklingen mit Ballerina-Motiv.
Eine Dose Kunstharz in Maielack, echtes Eisen.
Und leer.
Du kriegst gleich von mir auf den Deckel, du.
Man hat mich doch tatsächlich zum alten Eisen geworfen, diese Mistkerle.
Was ist grün, glücklich und hüpft von Grashalm zu Grashalm?
Vielleicht ein Grashüpfer.
Ja. Da hast du nicht Unrecht, aber es schabt mir so.
Ist es vielleicht ein Frosch?
Nee, es gab früher mal so Plagen in Amerika. Die haben eine ganze Ernte aufgefressen.
Eine Heuschrecke.
Genau so. Aber man kann auch sagen, eine Freuschrecke.
Pferdeliebe kann man ganz unterschiedlich ausleben. Man kann selber in den Sattel steigen, Fachmagazine und Pferderomane lesen, Pferderennen oder Dressurwettkämpfe besuchen oder eben Pferdeshows wie Cavaluna oder Appassionata.
Hauptdarsteller sind natürlich Pferde und diese Shows sind seit 15 Jahren ein Riesenerfolg. Mit einer 500.000 Besucher jährlich und in Hallen mit bis zu 10.000 Plätzen. Um herauszufinden, wen diese Pferdespektakel so begeistern und warum, haben wir unsere Kollegin Marietta Schwarz losgeschickt, sich das Ganze mal anzuschauen. Hallo Marietta.
Hallo.
Sag mal, du treibst dich ja sonst eher im Kino, Theater oder in Ausstellungen herum. Pferdeverrückt bist du eher nicht,
nee,
oder?
War ich bislang nicht, bin ich jetzt auch nicht. Aber also als Jugendliche habe ich mich für Pferde nie interessiert. Aber ich bin ja leicht zu begeistern, habe auch vor kurzem meine Faszination fürs Revue-Theater entdeckt. Und ja, da hat mich dieses Pferdespektakel allein schon wegen des Show-Effekts interessiert. Und der Effekt ist enorm. Man konnte das auch an der Reaktion der Mädchen sehen.
Ich mag, dass man da auch die Balance halten muss und ich finde, dass es auch richtig schöne Tiere sind und ja, dass man sich einfach frei fühlen kann. Ja, wenn einfach mal der Wind durch die Haare geht und dass man einfach mal richtig frei ist.
Ich meine, ist was anderes als auf dem Fahrrad, ne?
Ja, das ist total.
Dann fliegt der Wind ja auch.
Man muss sich auch fest haben. Fest muss man das haben, weil beim Fahrrad macht man ja auch nur so, sondern man fühlt auch richtig total dolle die Muskeln. Ja, und das gefällt mir.
Ja, fand ich interessant und toll, wie die in der Lage waren, dieses Körpergefühl zu beschreiben.
Man bekommt gleich Lust aufs Reiten,
oder? Stimmt, ja.
Das heißt also, dass da ganz viele Pferdemädchen sind?
Ja. Es sind viele Familien da, aber ich würde schon sagen, das Ganze ist weiblich dominiert. Viele kleine Mädchen hatten dann auch so weiße Stoffpferdchen unterm Arm vom Merchandising-Stand. Ich traf dann die 11-jährige Alana in der Pause. Die war für so ein Stofftier schon ein bisschen zu groß. Dafür war sie hin und weg.
Ich war ja das erste Mal hier, ich habe mir das so doll gewünscht. Und ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht und dann habe ich das endlich bekommen. Mir kamen die Tränen mit danach.
Ja, wurde mir dann auch schnell klar, warum das ein Weihnachtsgeschenk ist, denn die Tickets, die sind echt nicht günstig. Also das geht bei 39,90 Euro los und geht dann hoch bis 125 Euro für ein Ticket vorne. Also es ist ein teurer Familienausflug.
Ja, wenn dann noch die Eltern mitkommen, dann geht es richtig ins Geld. Was bekommt man denn da geboten für das viele Geld?
Ja, unterschiedlichste Pferde treten auf, mit Reiter, ohne Reiter, in Gruppen, alleine, immer schön mit Musik unterlegt. Und eine Erzählerstimme aus dem Off gibt's auch.
In einem kleinen Dorf, nicht weit vom Fluss entfernt, lebte einst Tahin, ein weitgereister junger Mann, der hier seine neue Heimat gefunden hatte.
Es gibt nämlich eine richtige Geschichte zu sehen und das ist natürlich eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte natürlich zwischen dem Mann Tahin und der Frau Naya. Und das Problem zwischen ihnen ist, Naya existiert nur in seiner Fantasie. Er ist ja in einer Fantasiewelt und kommt nicht richtig ran an sie. Und dadurch lebt er ganz klassisch so verschiedene Situationen von Glück und Leid, die durch unterschiedliche Pferdenummern dann bebildert werden.
Also vom Hören her würde ich sagen, die haben ganz schön was aufgefahren. Das klingt aufwendig. Wie ist denn da das Setting?
Man sitzt um eine sehr große Manege herum. Das Ganze hat auch sowas von einem antiken Stadion, also lang und schmal, wo die dann entlang reiten. Und ungefähr das hinterste Viertel ist Hinterbühnenbereich. Das sehen wir also nicht, abgetrennt durch eine schwarze Wand, in der sich Tore öffnen, durch die dann die Pferde kommen. Man hört das auch schon hier am Beispiel, das ist natürlich sehr auf Emotionen angelegt.
Das heißt ja auch Appassionata.
Ja, und beziehungsweise nein, du hast es in der Anmoderation ja schon angedeutet, es ist inzwischen ein bisschen verwirrend, denn es gibt Appassionata und Cavalluna, hervorgegangen durch so einen Gesellschafterstreit. Ich war bei Cavalluna in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Das ist eine Mehrzweckhalle, in der sonst sehr große Sportevents stattfinden oder auch schon mal so Herbert Grönemeyer auftritt. Das heißt, sehr groß. Die hatten an einem Wochenende 4 Vorstellungen, alle ausverkauft, insgesamt 27.000 Besucher.
Das ist viel.
Ja, 7.000 in einer Vorstellung so im Schnitt, das ist unglaublich. Und so geht das jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Aufgetreten sind 56 Pferde und ein Esel. Und das ist natürlich allein von der Zahl auch schon mal eine Ansage.
Und der Esel, der ist doch bestimmt der Clown, oder? Was macht der?
Genau. Wobei, es gibt auch noch ein Zwergpferd. Charlie heißt das. Das ist so groß wie ein großer Hund. Fanden die Mädels bei der Stallführung später nach der Vorstellung auch besonders süß.
Hier ist der kleine Charlie übrigens drin. Ich sehe das, weil ich hier die Temperaturanzeige habe. Also so 15, 16 Grad sind jetzt hier drin.
Ja, schade, dass wir das im Radio nicht sehen können, Charlie, das Zwergpferd. Also da gibt es dann verschiedene Rassen zu sehen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Verschiedene Rassen, verschiedene Equipen aus ganz Europa, die so auf unterschiedliche Techniken spezialisiert sind, war dann für mich als Nichtreiterin auch schnell Fachchinesisch, was mir da erklärt wurde.
Trickreiten, also Voltige, Freiheitsdressur, Garrotta, Working Equitation.
Begriffe, die ich noch nie gehört habe.
Working Equitation, ja. Es ist eine Arbeitsreitweise der Hirten. Und das wurde jetzt sozusagen zu einer eigenen Disziplin gemacht.
Okay. Ah ja, also alles, was man mit Pferden machen kann, ja?
Passiert bei uns.
Da haben wir jetzt gerade Siri Milius gehört. Das ist die Pressesprecherin von Cavaluna, selbstverständlich auch Reiterin.
Selbstverständlich.
Und bei der Freiheitsdressur, die sie gerade erwähnt hat, das fand ich schon sehr interessant. Da sahen wir auch wilde Pferde, also Pferde, die sich bewegen wie entfesselte Wildtiere. Dabei steckt natürlich das Gegenteil dahinter.
Und unter welches Genre fällt so eine Pferdeshow eigentlich? Das scheint ja auch Zirkuselemente zu haben.
Ja, darüber habe ich mit Siri Milius auch gesprochen, dass das ja schon was von Zirkus hat mit den Tieren, die Artistik, der Sandboden und das Herumreisen. Aber beim Wort Zirkus ist sie kurz zusammengezuckt. Also das wollen die da lieber gar nicht hören.
Also Zirkus auf keinen Fall. Also wir arbeiten ja überhaupt nicht mit Wildtieren. Ne? Klar, wir reisen natürlich herum, aber ziehen nicht wirklich wie so Wandervolk von Ort zu Ort. So ist es nicht. Also es ist halt wie jede andere große Produktion, Disney on Ice oder irgendwas. Ne? Nur, dass wir halt auch die Pferde haben. Von Anfang bis Ende gibt es eine Geschichte und in diese Geschichte werden unsere Equipen, also unsere Reitteams eingebettet mit dem, was sie halt am besten können.
Naja, das Wort Zirkus hören die aber vielleicht auch deshalb nicht so gerne, weil der Zirkus ja auch ein gespaltenes Image hat. Da denkt man ja schnell an Tierquälerei, oder?
Ja, da sagst du was. Das Thema wird im Bereich Dressurreiten ja auch immer wieder diskutiert. Dagegen verwehrt sich die Cavaluna-Familie natürlich. Die sprechen übrigens durchaus wie beim Zirkus auch vom Team als Familie. Draußen vor der Mercedes-Benz-Arena standen auch ein paar vereinzelte Tierschützer von Peter.
Schluss mit dem Profit!
Ja, und wogegen protestieren die da genau? Also geht es da um das ständige Herumreisen? Das ist ja wahrscheinlich auch Stress für die Pferde oder eher den Auftritt in der Manege.
Ja, Peter wehrt sich natürlich generell gegen alles, was der Mensch mit dem Tier macht, mit dem Pferd. Ich denke, es gibt mit Sicherheit glücklichere Pferdeleben und vielleicht auch artgerechtere Haltung. Das ist ja so eine Grundsatzfrage, wie immer im Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Andererseits macht es auf mich schon den Eindruck, dass die da bei Cavaluna recht fürsorglich mit ihren Tieren umgehen und da eben auch viel Liebe und Professionalität im Spiel ist.
Lass uns noch mal kurz über die Show reden. Du hast ja schon gesagt, die hat Zirkuselemente und dann gibt es da diese Story. Akustisch würde ich sagen, das klingt auch nach Showdesign. Was ist das denn insgesamt für eine Ästhetik?
Die bewegt sich irgendwo so zwischen Robin Hood, Game of Thrones und Fantasy. Also das war so das, was ich damit sofort assoziiert habe.
Ist es kitschig?
Ja.
Ganz klares Ja.
Zwischendurch ertönt dann auch mal Rockmusik. Also eigentlich kann man sagen, es ist für jeden was dabei. Es gab sogar so eine spanische Flamenco-Szene, die, fand ich, starke Fetisch-SM-Anklänge hatte mit so spärlich bekleideten Frauen und mit Leder- und Gesichtsmasken. Und an dieser Stelle kam dann auch so eine Moral ins Spiel, denn das war in der Geschichte der Punkt, wo die Fantasie und die Leidenschaft mit dem Protagonisten dahin durchgingen und so eine rote Reiterin ihn zur Ordnung ruft.
Halte inne, Tahin, sprach die rote Reiterin. Wenn aus Wünschen eine Gier wird, forderst du das Schicksal heraus. Das sich sehnen wird zur Sucht, der du nicht mehr Herr werden kannst und die dir am Ende alles nimmt.
Ja, also ein sehr vernünftiger und erwachsener Appell. Cavaluna erlaubt Ausschweifungen, offenbar nur in Maßen. Marietta, sag uns noch zum Schluss, hält sich Tahin an den Rat?
Ja, selbstverständlich. Und was passiert? Er findet seine große Liebe.
Happy End. Marietta Schwarz war für die Echtzeit in der Pferdeshow Cavaluna oder, wie es die Veranstalter gesagt hätten, sie war in der Welt der Fantasie und hat sich dort verzaubern lassen. Danke, Marietta.
Gerne.
Sie hören die Echtzeit heute über Pferde, ein Thema, bei dem einige an Natur und Sport denken und andere an Sex. Diese sehr körperliche Beziehung, die Mensch und Tier haben, beflügelt seit Jahrtausenden auch die sexuellen Fantasien. Gerd Brendel blättert in einem eher abseitigen Kapitel der Mensch-Pferd-Beziehung und begegnet Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche und das Ponyplay kommt auch vor.
So, die Reitgerte wird natürlich, wie es der Name es sagt, im Reitsport verwendet.
A nice, neat, secure chest harness.
Ein anderes Anwendungsgebiet als Züchtigungsschlaginstrument.
Heavy Duty Harness ist ein besonders robustes Strap-on-Geschirr aus Kunstleder.
Folterelement.
Looking good, guys.
Yeehaw!
Aus der Fetischszene sind Utensilien wie Reitgerte oder Pferdegeschirr, englisch Harness, nicht wegzudenken. Eine Faszination, die in die Antike zurückreicht. Die klassische Mythologie kennt nicht nur die edlen Rosse, auf denen göttergleiche Heroen in den Kampf ritten, sondern auch die Zentauren, halb Hengst, halb Mann, die als Symbol ungezügelter Libido galten. Allen voran Eurytus, der sich auf der Hochzeit des sagenhaften Königs Pirithous ziemlich daneben benahm.
Denn dir, Ungestümster der ungestümen Zentauren, Eurytus, brennt wie vom Weine, so heiß von dem Blicke der Jungfrau unter der Brust. Und die Trunkenheit herrscht mit Begierde verdoppelt. Schleunig verwirrt ein Gerassel zerrütteter Tische das Gastmahl und mit Gewalt wird gerafft am ergriffenen Haar die Vermählte.
So schildert Ovid die versuchte Vergewaltigung der Braut durch den Pferdemenschen. Die anschließende Erzählung vom Kampf und der Niederlage der Zentauren liest sich fast wie eine Parabel auf die Domestizierung des Pferdes durch die Menschen und die Kontrolle des tierischen Paarungstriebs zu Zuchtzwecken.
Yeehaw!
Den Gang der realen Geschichte aus Eroberungszügen und Schlachten bestimmten Reiter und ihre ergebenen Rosse. Von Alexander dem Großen auf seinem Pferd Bukephalos bis Napoleon auf seinem arabischen Schimmelhengst Marengo oder der Kavallerie, die im Westernfilm immer dann auftaucht, wenn es brenzlig wird. Ungezügelte Lust wurde zur Funktion des Krieges. Als Gegenmodell zu den sexprotzenden Zentauren tauchte im Mittelalter das Einhorn als Unschuldssymbol auf, das sich nur von der Jungfrau Maria zähmen lässt und ihr Gehorsam aus der Hand frisst. Das keusche Paar erinnert an eine andere Reiterin, deren Geschichte ab dem 12. Jahrhundert von England aus in Europa die Runde macht, Lady Godiva. Ihr nackter Ritt durch die Straßen Coventrys, um ihren Ehemann, den Earl von Mercia, davon zu überzeugen, die drückende Abgabenlast zu senken, wurde Legende. Ihr langes Haar bedeckte ihre Blöße. Alle Bürger der Stadt verrammelten die Fenster, um nicht Zeuge des erniedrigenden Akts zu werden. Nur einer,
Tom,
Peeping Tom, wollte einen Blick auf die nackte Lady werfen. Und er blindete prompt. Ein göttlicher Strafakt.
Yeehaw!
Die berühmtesten Darstellungen der nackten Reiterin stammen aus dem 19. Jahrhundert. Das ist auch die Zeit, in der die Zweckgemeinschaft zwischen Pferd und Mensch immer mehr an Bedeutung verliert. Das Automobil tritt an die Stelle der Kutschen, motorisierte Einheiten an die Stelle der Kavallerie. Das Verhältnis von Pferd und Mensch wird zur Metapher von Dominanz und Unterwerfung. Für Sigmund Freud gleicht das Verhältnis von Ich und Es gleich Unterbewusstem
dem Reiter, der die überlegene Kraft des Pferdes zügeln soll.
Ein paar Jahre zuvor erregte eine Fotografie das sittenstrenge Europa um 1880. Sie zeigt zwei Männer, die Philosophen Friedrich Nietzsche und Paul Reh, die anstelle von Pferden einen Karren mit der stehenden Lou Salome ziehen. Die skandalumwitterte Femme Fatale hebt spielerisch eine Reitgerte. Reiten selbst wird zum Fetisch und das Reittier zum Sexualobjekt.
Hinterher, sagt er, umarmen sie sich immer. Das Tier drückt seinen schweißnassen Kopf an seine Wange. Und sie stehen im Dunkeln. Eine Stunde lang. Wie ein verliebtes Paar.
So beschreibt der Psychiater Dysart in Peter Schaeffers Stück Equus von 1972 die Pferdeerlebnisse seines Patienten Alan, der den tierischen Objekten seiner Begierde die Augen aussticht. Peeping Tom mit vertauschten Rollen. Seit den 70er Jahren gehören Reizzubehör wie Gerte und Geschirr fest zur SM-Szene. Im Ponyplay tritt der Sexualpartner, die Sexualpartnerin an die Stelle des realen Pferds. Einen Schritt weiter oder viele Schritte zurück ging vor ein paar Jahren der für seine spektakulären Entwürfe bekannte Fashion-Designer Rick Owens. In seinem Video Horse sieht man den Designer selbst als antikes Fabelwesen, halb Mensch, halb Pferd. Der Mensch als Pony oder als Zentaur. Einen Vorteil hat diese Form des Sexplays in jedem Fall.
Tiere kommen bei dieser Freizeitbeschäftigung nicht zu Schaden.
Pferde, sie mögen aus unserem Alltag verschwunden sein. In unserer Fantasie leben sie auf jeden Fall weiter.
Die Lust am Pferd, eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
In der zweiten Ausgabe unserer Echtzeitserie um ein Ehepaar, das im Neubau-Idyll nach dem Glück sucht, gibt es eine Überraschung. Die Ehefrau entdeckt im Haus eine verborgene Kammer. Ob sie sich auch traut, hineinzuschauen? Und noch etwas ist passiert. Nachdem unser Ehepaar in der letzten Woche darüber diskutiert hat, das Glück mit einem Haustier perfekt zu machen, tritt heute tatsächlich ein vierbeiniger Mitbewohner auf.
Als ich am Morgen erwache, sind alle meine Träume zu Ende. In Form einer Hundezunge leckt die Realität mir durchs Gesicht. Zuerst denke ich blinzelnd, es wäre meine Frau oder der Waschlappen einer Krankenschwester. Aber es ist ein Hund, hechelnd, lächelnd und mit vielen Haaren vor den Augen. Wir haben gar keinen Hund. Wir sollen auf ihn aufpassen, sagt meine Frau. Er gehorcht den Nachbarn vom Ende der Straße. Die sind im Urlaub und wir nicht. Also gaben sie heute früh den Hund hier ab. Aha, nicke ich nichtssagend. Der Hund freut sich über mich. Wir gehen in den Garten und ich werfe Stöckchen. Er sitzt neben mir und guckt zu. Ich sage, wo ist die Wurst? Na, wo ist die Wurst? Aber der Hund weiß es nicht. Von drinnen ruft meine Frau. Meine Frau hat im Hause eine verborgene Kammer entdeckt. Sie getraut sich nicht, diese zu öffnen. Stattdessen flitzt sie sofort zu mir, ganz nah, und ich lege die Arme des Ritters um sie. Der Hund guckt zu. Sie flüstert, glaub mir, Schatz, eine schmale Klinke, klein, vielleicht Messing, wahrscheinlich aus Eisen. Ich konnte sie nicht drücken, ich konnte nicht. Sie blickt mich rehkitzig an. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich soll die Tür öffnen. Ich soll da reingucken in die Kammer. Und ich soll da reingehen in die Kammer. Aber sie sagt ganz was anderes. Maure sie zu. Mache sie dicht. Verschließ die Kammer. Für immer. Ja klar, mach ich, sag ich. Aber sag einmal, woher weißt du, dass eine Kammer hinter der Türe liegt, da du die Türe doch gar nicht geöffnet hast? Sie blickt mich an wie einen Gott. Und dann erzählt sie mir die bösesten Beispiele, in denen hinter knarzigen Türen bitterböse Kammern lagen. Ich hingegen vermute einen Schatz, einen Welfenschatz, leuchtende Smaragde, güldene Broschen, einen Schatz eben. Aber meine Frau besteht darauf, dass ich die Tür zumaure. Der Hund bleibt neutral. Ich steige hinab in den Keller. Mein Großvater schaut mir beim Zumauern zu. »Er verstehe mich nicht«, sagt er. »Er hätte reingeguckt«, sagt er. »Wollte ich ja auch«, stimme ich ein. »Aber was soll ich machen? Für das Haus Innere ist meine Frau zuständig. Meine Verantwortung liegt draußen.« »Ja, ja«, nickt der Großvater. »Ich hätte sie trotzdem aufgemacht.« »Ja, hätte ich ja auch«, wiederhole ich mich, und wir beginnen uns im Kreise zu drehen, bis es dem Hunde ganz schwindlig zumute wird. Doch das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt.
Vielleicht ja nächste Woche in einer neuen Ausgabe von Kleine Perle Glück und einer neuen Ausgabe der Echtzeit. Gewinnen und Verlieren ist dann unser Thema und die Echtzeit können Sie natürlich auch als Podcast abonnieren. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und bis bald.